Deutschlandradio Kultur im Gespräch.
Dazu begrüßt sie Britta Bürger. Im April ist es 75 Jahre her, dass die deutsche Wehrmacht Athen eroberte und auf der Akropolis die Hakenkreuzfahne hisste. Das besetzte Griechenland wurde geplündert, ausgehungert, verwüstet. Aryeles Foundoudis hat bei einem grausamen Massaker deutscher Soldaten 1944 seine Eltern verloren. Dazu 28 weitere Familienmitglieder und die gesamte zurückgebliebene Bevölkerung seines Dorfes Distomo. Er war damals 3,5 Jahre alt. In einem Kinderheim in der Schweiz fand er Unterstützung für seinen späteren Lebensweg, wurde Physiklehrer und Entwicklungshelfer, äußerte sich als Dichter, Autor und Übersetzer. Seit Jahrzehnten kämpft Foundoudis für die offizielle Aufarbeitung der Kriegsverbrechen. Doch bis heute wurden sämtliche Klagen auf Entschädigung von deutschen Gerichten abgewiesen. Auch deshalb heißt sein vor kurzem erschienenes Buch Trauer um Deutschland. In dieser Stunde ist Aryeles Foundoudis mein Gast. Den musikalischen Auftakt der Stunde macht der Kalifornier Chris Pierce, The Simple Life. Distomo, das ist ein kleines griechisches Dorf auf dem Weg von Athen nach Delphi. Hier wurde Aryeles Foundoudis vor über 75 Jahren geboren und hier verlor er 1944 bei einem der ungeheuerlichsten Massaker deutscher Besatzungstruppen fast seine gesamte Familie. Auf der Gedenktafel im Dorf steht der Name Foundoudis 30 Mal. Seit Jahrzehnten kämpft er für die offizielle Anerkennung dieser Kriegsverbrechen. Seine Reden und Aufsätze hat er vor kurzem als Buch herausgebracht. Und ich freue mich, Herr Foundoudis, dass Sie heute bei uns sind. Herzlich willkommen.
Danke, ich freue mich auch.
Wir wollten über Ihren Lebensweg sprechen in einer Zeit, die komplett dominiert wird von der Flüchtlingssituation, von den Flüchtlingsschicksalen. Haben Sie Sorge, dass die aktuelle Situation keinen Raum mehr lässt für die Erinnerung an die Vergangenheit?
Kurzfristig bestimmt, aber ich finde das nicht so schlimm. Ich finde, es ist wichtig, dass wir uns mit den heutigen Problemen auch intensiv beschäftigen.
Erzählen Sie uns von Ihrem Leben. Man weiß, wie wichtig die ersten 3 Jahre im Leben eines Menschen sind. Was haben Sie in Ihren ersten 3,5 Lebensjahren mitbekommen?
Ja, ich erinnere mich praktisch an gar nichts. An die Zeit vor dem Massaker. Es ist ja auch so üblich, sagen die Kinderpsychologen, dass man aus den ersten 3 Jahren sehr wenig sich erinnert. Man erinnert sich an ganz dramatische Ereignisse und das war bei mir eben im 45. Monat meines Lebens dieses Massaker. An das erinnere ich mich vor allem an einzelne Bilder. Aber was vorher war, ist in meiner Erinnerung eigentlich als das, was Glück ist, geblieben. Und ich habe später, als ich mich intensiv um all diese Sachen bemühte, das aufzuarbeiten mit Gruppen in Griechenland, aber auch in Deutschland, wurde ich oft gefragt, woher ich die Kraft nehme. Und da habe ich langsam begriffen, was diese 3,5 Jahre bedeutet haben in meinem Leben. Das war eine Aufspeicherung von Energie, von Glücksgefühlen und alles, was ich später dringend benötigt habe und offenbar so viel und so intensiv, dass ich es immer noch nicht aufgebraucht habe.
Im April 1941 hat Nazi-Deutschland Griechenland besetzt. Wie veränderte sich dadurch das Leben in Ihrem Heimatdorf Distomo? Also wie bekamen Ihre Eltern und Großeltern die Deutschen in den ersten Jahren zu spüren?
Es wird viel erzählt von Besuchen von deutschen kleinen Gruppen mit einem oder zwei Lastwagen, die ins Dorf kamen und von Haus zu Haus gegangen sind. Offenbar so, um zu prüfen, ob da Waffen im Haus sind und so. Aber eigentlich haben sie alles geraubt, was ihnen gefiel. Wenn sie mit der Maschinenpistole in der Hand kommen, haben sie das bessere Argument. Die haben alles weggegeben, um eben am Leben zu bleiben, obwohl sie nie ahnten, was passieren würde natürlich. Man hörte von Zeit zu Zeit von Massakern, aber man hat nie gedacht, das wird einem selber passieren.
Es passierte dann aber an diesem 10. Juni 1944. Sie haben die Vorgänge über die Jahrzehnte immer detaillierter recherchiert, dazu Reden gehalten, Aufsätze geschrieben, an einem Film- und Theaterprojekt mitgewirkt. Gibt es also überhaupt noch eine unmittelbare eigene Erinnerung an diesen Samstagnachmittag?
Ja, es gibt einige Erinnerungen. Also zunächst gerade am Morgen, ich war offensichtlich vor dem Laden meines Vaters, das ist so am Dorfeingang, und da kamen plötzlich eine Menge Lastwagen. Und die hielten gerade so vor unserem Haus, das ist am Rande des unteren Dorfplatzes. Und da spielte ich mit anderen Kindern und ich sehe noch das Bild, Militärlastwagen, voll Soldaten. Und dann wurden der Bürgermeister und der Pfarrer verhört, ob da Partisanen im Dorf seien. Und die haben berichtet, dass am Vorabend 30 Partisanen von einem Nachbardorf auf der Westseite des Dorfes hoch in den Bergen oben gekommen sind und durch Distomamer weitergegangen sind und ins Nachbardorf im Edikongebirge weitergegangen sind. Und dann gab man den Befehl, wir sollen uns alle in die Häuser einschließen. Mein Vater hat den Laden zugeschlossen und dann waren wir im Haus, im ersten Stock, wo das Haus ist, das Wohnhaus in der Regel bei unseren Dorfhäusern. Und dann hat man teilweise Tiere. Mein Vater hatte sein Lager von Sachen fürs Geschäft. An diese Zeit erinnere ich mich selber sehr wenig. Meine Schwestern erzählen einzelne Ereignisse. Aber zum kritischen Zeitpunkt, dann am späteren Nachmittag, als dann das Massaker begonnen hat, muss ich auf eine Fensterbank gesetzt worden sein, wo ich Blick hatte auf das Schulhaus. Und dort wurden die 12 Geiseln, die man am Morgen mitgebracht hatte, als erste aufgestellt und erschossen. Und da erinnere ich mich, da sah ich direkt aufs Maschinengewehr, das sie aufgestellt hatten. Die Geiseln seien nicht, die waren in der Schulhausmaß, also von mir abgewandt. Aber ich sah das plötzlich aufblitzen, das ist auch so ein Bild. Aber mit einem großen Knall noch dazu. Und da wusste ich auch als kleiner Junge sofort, jetzt passiert etwas Ungeheuerliches. Da war ich also total erschrocken.
Die Dokumente des Internationalen Roten Kreuzes aus diesen Tagen, die belegen unvorstellbare Grausamkeit. 218 Menschen wurden erschossen oder mit Messern und Bajonetten wirklich sadistisch massakriert. Das möchte ich nicht im Detail erzählen. In Ihrem Buch findet man dazu Dokumente. Worauf ich hinaus will, ist die Frage, ob Sie eine Erklärung für diese Taten gefunden haben. Mit welcher Begründung fielen die Soldaten zum Beispiel über Distomo in dieser Art und Weise her?
Man muss sich das aus der Zeitgeschichte heraus zu erklären versuchen. Es gab immer wieder solche Massaker in den letzten Kriegsjahren als sogenannte Sühnemaßnahmen. Man hat also unbeteiligte, unschuldige Zivilbevölkerung massakriert, um die Partisanen auf diese Art und Weise zu zwingen, den Widerstand aufzugeben. Eine absurde Idee, vielleicht vom deutschen Gehorsam oder ich weiß nicht, abgeleitet, aber für ein freiheitliebendes Land ist das einfach absurd zu meinen, wenn man Leute tötet, würde es dann keinen Widerstand mehr geben.
Wieso sind Sie, Ihre drei älteren Schwestern und die Großeltern denn verschont geblieben?
Die Großeltern wie auch einige andere Teile im Dorf sind gar nicht erreicht worden von den massakrierten Soldaten. Das ganze Massaker begann erst am Abend, eben nach einer Schlacht mit den Partisanen, die sie heraufbeschworen haben, nachdem sie am Abend oder am frühen Nachmittag weitergegangen sind vom Dorf gegen das Nachbardorf. Da wussten natürlich die Partisanen, dass die ausgezogen sind, haben es aus den Bergen beobachtet und die haben da einfach das Nachbardorf beschützt. Distomo war nicht zu beschützen, das ist von vielen Seiten offen. Und das andere war auch eine schwer zugängliche Straße. Es war eigentlich ein militärischer Fehler von diesem Lautenbach, dass er sich überhaupt von Distomo in diese Bergregion hinausgewagt hat.
Das war der Obersturmführer der SS.
Das war der Verantwortliche für diesen Tagesbefehl. Der hat offenbar, ich bin ziemlich sicher, den Befehl gehabt, ein Massaker zu machen und wollte durch diesen Kampf mit den Partisanen das provozieren, dass er dann von Sühnemaßnahmen sprechen kann. Hat also seine Leute eigentlich, es gab 8 deutsche Tote dabei bei diesem längeren Gefecht, also die Partisanen waren am Hang verschanzt hinter Bäumen und Sträuchern und haben praktisch einige Verwundete hatten sie, aber keinen Toten und die Deutschen hatten einige Tote und das hat 2-3 Stunden gedauert, das Gefecht. Und dann sind sie zurückgekommen und da wurde der Befehl, jetzt wird Distomo massakriert.
Aber nochmal die Frage, warum sind Sie verschont geblieben?
Die kamen dann zu uns. Und der Vater hat richtig vermutet, die kommen, um das Haus anzuzünden. Und er hat uns gesagt, wir sollen still bleiben, oben eingeschlossen, damit die nicht wahrnehmen, dass noch mehr Leute da sind. Und ist runtergegangen, um mit den deutschen Soldaten zu verhandeln. Er hat wahrscheinlich gedacht, er könnte sie davon abhalten, das Haus anzuzünden. Aber die haben gerade abgeführt und wie wir dann einige Zeit später gesehen haben, lag er ein bisschen abseits des Hauses beim Dorfbrunnen mit einem Kopfschuss hingerichtet da. Und wir sind oben geblieben und es ist nichts passiert, aber kurze Zeit danach kamen Rauch und Flammen rauf und wir mussten das Haus verlassen, sind die Steintreppe runtergelaufen und haben im Garten nach dem Vater gesucht und gerufen, Vater, Vater. Und auf einmal haben die 2 älteren Mädchen die Gartentüre, das war so eine Metalltüre, die uns auch unsichtbar machte. Von den, die Soldaten waren dann wieder, als die Tür aufging, sah ich wieder Lastwagen vor dem Haus, aber in die Gegenrichtung aufgestellt, und Soldaten sprangen darauf. Also waren zu diesem Zeitpunkt bereit, das Dorf zu verlassen. Die mussten rechtzeitig wieder zurück zur Garnisonsstadt Levadia, damit sie nicht in die Nacht hineinkommen. Das wäre gefährlich gewesen angesichts der Partisanen, die in den Hügeln verschanzt waren. Drum gab es auch Überlebende im Dorf. Die waren nicht überall im Dorf, sondern nur um den unteren Dorfplatz und ein bisschen etwas im oberen Dorfplatz. Und da hat uns aber, als die Mädchen die Tür aufrissen, ein Soldat, oder möglicherweise war es sogar dieser von der geheimen Feldpolizei, weil er berichtet in Protokollen, wo er verhört wurde, wegen seines Berichts, dass er am unteren Dorfplatz war und sich um seinen Übersetzer gekümmert hat, der auch schwer verwundet war und dann auch in der Nacht verstorben ist, und hat so Steinchen gegen diese älteren Mädchen geworfen, dass wir uns also schleunigst wieder verstecken müssen und die Gartentür zumachen. Ein anderer hätte uns niedergemäht, wie so viele andere Jugendliche und Kinder. Das war ein Glücksfall, dass da einer war, und das war nicht der einzige, der Leute gerettet hat. Es war mehrfach vorgekommen, dass Soldaten in ein Haus gingen und den Leuten ein Zeichen gegeben haben, sie sollen still sitzen, in die Luft geschossen haben und die Türe wieder zugemacht haben. Es gab auch das, und das ist mir wichtig, dass ich das sage.
Adele mit ihrem Song Remedy. Deutschlandradio Kultur in dieser Stunde im Gespräch mit dem 75-jährigen Argyris Svoundouris, der als Kind ein grausames Massaker deutscher Besatzungssoldaten in seinem griechischen Heimatdorf Distomo überlebt hat. 2 Jahre verbrachte er bei den Großeltern nach dem Krieg. Sie brachten ihn aber dann in ein Waisenheim, weil er fast nichts mehr gegessen hat und sie Angst hatten, dass er stirbt. Und von diesem Waisenhaus wurde Argyris Svoundouris als 8-Jähriger vom Internationalen Roten Kreuz in die Schweiz gebracht, in ein damals neu errichtetes Pestalozzi-Kinderdorf in Trogen. Herr Svoundouris, wollten Sie dahin?
Ich wollte auf jeden Fall vom Waisenhaus weg. Wir wurden zwar sehr gut betreut, gerade was die kränklichen Kinder betraf. Es gab eine Dépendance, also eine Außenstation. Das Waisenhaus war in Piräus, mitten in der Hafenstadt. Und die hatten aber außerhalb im westlichen Teil von Athen in einem Bienenhain 2 große Steinbaracken für die kränklicheren Kinder. Und da gab es auch spezielle Ernährungsprogramme. Wir, die halbes Dutzend oder wie viele wir waren, die praktisch abgeschrieben waren. Also wenn wir nicht irgendwie wieder Appetit bekamen und Lust bekamen zu essen, wären wir gestorben. Durften jederzeit in die Küche gehen, und wenn wir Hunger verspürten, und ich erinnere mich, wie sie uns empfangen haben, die Köchinnen und die Köche da mit offenen Armen und uns die Töpfe gezeigt haben und selber glücklicher waren als wir, wenn wir etwas aßen. Ja. Und so habe ich überlebt. Aber andererseits habe ich natürlich auch erlebt in den Klassen, wenn das Unterricht, wie die Kinder verhauen wurden von zum Teil sehr jungen Lehrern, die auch im Krieg und Bürgerkrieg groß geworden sind und nichts anderes als Gewalt als Erziehungsmethode kannten. Und darum wollte ich einfach weg. Es gefiel mir nicht. Ich dachte, wenn ich jetzt größer werde und gesünder, werde ich auch für jeden Streich, den ich anstelle, zusammengeschlagen. Ich hatte keine Ahnung, wo und was die Schweiz ist, und gar nicht. Also es war nichts, was mich irgendwo hingezogen hätte, aber ich wollte weg. Und darum war ich froh, als diese Gelegenheit kam, dass ich endlich irgendwo hinkommen könnte, wo es friedlicher zugehen würde.
Die Idee war ja, Kriegsweisen aus verschiedenen Nationen in einem Dorf aufwachsen zu lassen, vormittags mit muttersprachlichem Unterricht, in Ihrem Fall Griechisch, nachmittags dann mit Kindern aus anderen Ländern zusammen in internationalem Unterricht, ganz im Sinne von Völkerverständigung und Versöhnung. Hat dieses Konzept funktioniert?
Es hat für uns, für die erste Generation, die wir alle Waisenkinder waren, aus verschiedenen Ländern, auch Deutsche aus Hamburg, hat das sehr gut funktioniert. Und ich glaube, dass wir alle nie in unseren Ländern später irgendwie rassistisch oder nationalistisch geworden sind. Es ist einfach undenkbar, dass man irgendwie auf die absurde Idee kommt zu sehen, das ist eine mindere Art Mensch als ich. Das ist einfach unvorstellbar, wenn man so zusammen aufwächst und zusammenspielt, zusammen Turnstunden und anderen Unterrichte und genießt. Das hat uns zusammengeschweißt und eben auf natürlichste Art und Weise zu Weltbürgern gemacht.
Was hat denn in diesem Pestalozzi-Kinderdorf Ihren Ehrgeiz als Schüler motiviert?
Ich glaube, das hat schon viel früher angefangen, weil ich habe mir sehr schwere Fragen gestellt. Sobald ich mit 5, 6 Jahren überhaupt denken konnte, habe ich natürlich vor allem darüber nachgedacht, warum dieses Massaker passieren konnte und warum Menschen sich so gewalttätig verhalten können. Und ich habe dann irgendwann mal gemerkt, dass die Naturwissenschaften auf sehr schwierige Fragen Antworten erteilen, dass man also an diesen Naturwissenschaften seinen Geist üben kann, schwierige Fragen zu beantworten, immer in der Hoffnung, ich könnte da mal meine schwierigste Lebensfrage auch mal beantworten. Ich habe sie noch nicht beantwortet, aber ich kann natürlich jetzt ein bisschen anders damit umgehen als mit 6 oder mit 16 Jahren.
Sie haben an der ETH in Zürich Mathematik, Kernphysik und Astrophysik studiert, um dann auch als Physiklehrer zu arbeiten. Ist Ihnen die Schweiz Heimat geworden?
In hohem Maße ja. Ich fühle mich sehr wohl in der Schweiz, habe ich eigentlich immer wohl gefühlt. Und seit ich in den letzten 20 Jahren zwischen Athen und Zürich hin und her pendeln, ist auch die früher lebenslängliche Fernsucht und Sehnsucht und Heimatsucht irgendwie überwunden, weil ich jetzt sowohl Griechenland auch die Schweiz kurz nacheinander erleben kann, bin ich ruhiger geworden, ausgeglichener geworden. Aber ich möchte keines der beiden missen.
Damals muss es schwierig gewesen sein. Physiklehrer, in den 60er Jahren haben Sie angefangen, parallel dazu sich intensiv mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Sie haben ein Theaterstück und Gedichte geschrieben, haben griechische Autoren ins Deutsche übersetzt, eine Zeitschrift gegründet, Propylea, die während der Junta ein Forum für Exilgriechen war. Ich stelle mir vor, dass Sie in dieser Lebensphase sehr zerrissen gewesen sein müssen.
Es war keine einfache Zeit, vor allem der Schock durch den Militärputsch im 67 in Griechenland, das war für mich natürlich ein sehr schlimmes Erlebnis, weil ich hoffte natürlich, dass Griechenland sich nach dem Krieg auch irgendwie rasch und solide zu einem demokratischen Staat entwickelt. Und das war eine sehr große Überraschung. Auch wenn es fremdbestimmt war, war es doch von griechischen Militärs durchgeführt und die haben auch gezeigt, dass sie sehr brutal sein können. Das war schon eine sehr schlimme Zeit, ja.
In den 80er Jahren haben Sie sich nochmal auf was ganz Neues eingelassen. Damals hat Ihr ehemaliger Lehrer aus Trogen eine Schweizer Katastrophenhilfeorganisation aufgebaut und mit der sind Sie dann nach Somalia, Nepal und Indonesien gegangen. Was war da Ihre Aufgabe?
Das waren ganz verschiedene Aufgaben. Das erste in Somalia war tatsächlich eine Art Katastrophenhilfe, in dem nach dem Ogaden-Krieg, der damalige Diktator von Somalia Siad Barre ausgelöst hat, um Teile von Äthiopien, die von somalischen Nomaden bevölkert war, wollte Somalia einverleiben. Also es ist ihm nicht geglückt, aber es sind dann eine Menge Nomaden sind dann plötzlich in Flüchtlingslager sesshaft gemacht worden, auf der somalischen Seite der Grenze und die waren sozusagen Geiseln, um den Anspruch Somalias auf das gegenüberliegende Land aufrechtzuerhalten. Und das UNHCR, das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, musste sie ernähren und wir Schweizer waren da für die Organisation dieser Hilfe.
Sie waren Physiklehrer, was war Ihr Beruf?
Ich war eigentlich Koordinator. Es waren sehr viele von, glaube ich, mehr als einem Dutzend Organisationen aus der ganzen Welt für die Ernährung, vor allem der Kinder. Es war eine sehr große Kindersterblichkeit in der Anfangsphase. Das wurde relativ rasch unter Kontrolle gebracht. Man musste also sie ernähren, aber wir durften zum Beispiel keine Schulen bauen, nichts, was irgendwie sozialen Einrichtungen, weil das sollten Flüchtlingslager bleiben nach dem Wunsch der damaligen Regierung von Somalia. Und das ist natürlich eine Hilfe ohne Perspektive. Man erhält die Flüchtlinge am Leben und es passiert nichts weiter. Eine sehr traurige, unter anderem für diese tragische Entwicklung dieses ganzen Landes in den letzten Jahrzehnten.
Ich habe viel über Sie gelesen, aber als Verweis auf eine eigene, neue Familie nur ein Foto mit 2 Enkelinnen gefunden. Wo es Enkelkinder gibt, da gibt es auch Kinder und eine Frau.
Nein, die Enkelinnen sind Enkelinnen meiner verstorbenen Schwester. Ich habe 3 ältere Schwestern, 2 sind sehr früh verheiratet und haben 6 Kinder und dann später noch einen Nachzügler, einen 7. Neffen. Das ist der dann während der Diktatur mit meinen 3 Schwestern nach Zürich kam, damit ich ihn taufe. Ich habe den Wunsch geäußert, als er zur Welt kam, ich möchte sein Patenonkel werden. Und dann war halt Diktatur und ich durfte nicht nach Griechenland, sonst wäre ich eingesperrt worden. Und so kamen meine 3 Schwestern mit diesem Baby und wir haben ihn in der griechischen Kirche in Zürich getauft. Und das waren für mich natürlich wie eigene Kinder, weil ich hatte keine eigene Familie. Ich wollte auch zumindest in der Zeit, wo man eine Familie gründet, keine Familie gründen, weil ich hatte eine ungeheure Angst, eigene Kinder zu haben, weil ich meinte, ich könne es nicht verantworten, wenn mir etwas passiert wie meinen Eltern, dass ich dann Kinder zurücklasse und die dasselbe Schicksal wie ich erleiden müssen. Das war ein großer Schock gewesen und ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt überwunden habe. Jetzt stellt sich auch die Frage gar nicht mehr. Aber ich habe wirklich Angst davor gehabt, Kinder in die Welt zu setzen. Ja.
Arieris Fundouris, noch bis 10 sind wir miteinander im Gespräch. Das Thema der Reparationszahlungen von Deutschland an Griechenland ist heikel und kompliziert und auch über 70 Jahre nach Kriegsende ungelöst. Als der griechische Staatspräsident Pavlopoulos in der vergangenen Woche Bundespräsident Gauck besucht hat, war neben der Flüchtlingssituation und der Finanzkrise auch das Thema Reparationen wieder Gegenstand der Gespräche. Was erwarten Sie, Arieris Fundouris, von einer möglicherweise neuen Entschädigungsdiskussion?
Ich finde es höchste Zeit, dass Deutschland diese absurde Haltung, die auch juristisch nicht haltbar ist, dass das Thema sich von alleine erledigt hat, aufgibt und sich zu Gesprächen bereit erklärt. Es muss einfach bilaterale Verhandlungen geben zwischen den beiden Regierungen über dieses Thema. Sonst wird es wieder Prozesse geben in irgendwelchen zuständigen Gerichten, die es immer noch gibt, weil es gibt ja die Verträge von London von den frühen 50er Jahren, die Deutschland Aufschub gewährten bis zur Wiedervereinigung, bis zu einem Friedensvertrag. Und mit diesem 2+4 Vertrag, der einem Friedensvertrag entspricht und Deutschland wieder vereinigt hat, kann nicht einfach das Thema, das erst dann überhaupt diskutiert werden durfte, plötzlich zu Ende sein und abgeschlossen. Und das ist die Haltung der Bundesregierung. Das ist eigentlich eine absurde Haltung und eine willkürliche und juristisch nicht haltbare Haltung.
Die Bundesregierung sagt, bei diesem 2+4-Vertrag, dem hätte Griechenland zugestimmt und damit...
Griechenland war nicht dabei. Und es gab auch eine Frist von 5 Jahren, wo die betroffenen Regierungen von diesem Vertrag, eben durch die Londoner Verträge betroffenen, also die ehemals besetzten Länder, heißt das, die Ansprüche auf Reparationen hatten, hätten sich melden. Und das hat auch Ministerpräsident Papandreou Ende 1995 gemacht. Und die Delegierten wurden nicht einmal von den deutschen Behörden empfangen. Aber es gibt Protokolle darüber.
Es gibt innerhalb der deutschen Politik dazu ja auch andere Meinungen, unterschiedliche Meinungen. Unterstützt von wenigen Historikern, die sich damit intensiver befasst haben, steht also eine verfahrenstechnisch genaue historische und juristische Aufarbeitung immer noch aus.
Ja, also ich finde, damit man von einem Abschluss sprechen kann, muss man, die beiden Regierungen müssen sich auf irgendeine Formel einigen. Und das ist Aufgabe der Politik, das zu suchen und zu finden. Und wenn man das ablehnt, dann ist man nicht auf der Höhe der Verantwortung und auf der Höhe der historischen Forderungen. Man kann die Vergangenheit, die man sowieso verdrängt und verleugnet, nicht einfach so abschließen, wenn man sozusagen sagt, die gibt es gar nicht.
Sie haben sich 1995 gemeinsam mit Ihren 3 Schwestern zur Klage auf Entschädigung entschlossen, nachdem Ihnen die deutsche Botschaft damals die Haltung der Bundesregierung in dieser Sache übermittelt hatte. Und in diesem Brief der deutschen Botschaft steht etwas, das möchte ich mal zitieren. Vergeltungsaktionen wie gegen das Dorf Distomo sind nicht als NS-Tat zu definieren, deren Opfer wegen ihrer Rasse, ihrer Religion oder ausdrücklicher Anti-Haltung geschädigt worden sind, sondern als Maßnahme im Rahmen der Kriegsführung, denn sie stellten Reaktionen auf Partisanenangriffe dar. Sie nennen das auch in Ihrem aktuellen Buch Geschichtsfälschung.
Ja, das ist tatsächlich eine Geschichtsfälschung. Das Absurde und Peinliche eigentlich für die Bundesregierung von 1995 und auch später, denn keine Bundesregierung hat sich dafür diesen Brief entschuldigt, basiert diese Distomo-Lüge, wie ich das nenne, diese Geschichtsfälschung, auf die wissentlich falsche Berichterstattung der Täter, die bereits 1944 vom Oberkommando in Saloniki zurückgewiesen wurde mit diesem Begriff. Das ist eine wissentlich falsche Berichterstattung, denn sie hatte vom Verantwortlichen der geheimen Feldpolizei einen 2. Bericht erstattet, wo die Wahrheit über die Ereignisse, dass es ein Massaker war und wie das zustande gekommen ist, berichtet wurde. Und das war auch der Grund für meine große Wut und Enttäuschung und Empörung, als ich diesen Brief bekam, weil ich sah, dass da die deutsche Regierung mit allen möglichen Tricks und Wilkenzügen sich vor der Verantwortung drücken will. Und was ich eigentlich wollte ich in Deutschland gegen diese Distomo-Lüge klagen, aufgrund des Paragraphen, den es damals schon gab, von der Auschwitz-Lüge. Und Freunde aus Deutschland haben das untersucht und haben mir gesagt, dieser Auschwitz-Paragraph ist ausschließlich für Auschwitz gedacht. Man kann Buchenwald leugnen und es rührt sich niemand gegen das. Und ich könne nicht die Distomologie auf diese Art und Weise in Deutschland behandeln. Ich müsse, wenn schon, müsse ich für etwas materielles Schaden klagen. Und so haben wir also auf Entschädigung, und zwar nicht für den Verlust der Eltern, sondern nur für materielle Schäden, Hausbrand und was im Haus alles, 20.000 D-Mark war der Klagewert am Anfang. Später wurde er erhöht auf 100.000, damit wir überhaupt noch zu den oberen Gerichten zugelassen werden. Aber eigentlich war das eine Ersatzklage, um die historische Wahrheit in Deutschland durchzusetzen. Und das ist uns im Gegensatz zu den Entschädigungen geglückt. Denn der Bundesgerichtshof hat in einer Präambel vor diesem Urteil, dass es mit den Mitteln des Rechts keine Entschädigung geben kann. Das heißt, dass es in Deutschland nach dem Krieg keine Gesetze gegeben hat, um die Kriegsopfer in den besetzten Ländern zu entschädigen. Das war auch eine Art Rüge, diese Formulierung, so habe ich es wenigstens verstanden. Hat es vorausgeschickt, dass das Ereignis in Distomo eines des grausamsten Massakers des Zweiten Weltkrieges gewesen sind. Also da wurde die geschichtliche Wahrheit zumindest von einer Instanz in Deutschland wiederhergestellt. Aber die Regierung hat da nicht nachgeholt, immer noch nicht.
Theoretisch könnte die griechische Tsipras-Regierung diesen erwähnten 2+4-Vertrag vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag anfechten. Was raten Sie der derzeitigen griechischen Regierung?
Ich weiß nicht, ob der Internationale Gerichtshof der richtige Weg ist, aber es gibt eine ganze Gruppe in Griechenland, die da Parlamentsgruppierungen, die da Arbeit geleistet haben, um den Ministerpräsidenten zu beraten, welche Möglichkeiten es gibt. Es gibt sogar noch einen Gerichtshof in Koblenz, der ist zwar nicht bestückt, aber das Gericht existiert theoretisch noch, der zuständig war für diese Londoner Verträge. Also auch da wäre eine Möglichkeit, das wieder nochmal aufzurollen. Aber ich finde, wenn Deutschland sich in absehbarer Zeit nicht bereit erklärt, doch zu Gesprächen mit der griechischen Regierung zusammenzukommen, um dieses Thema einmal zu diskutieren und auf diplomatische Art und Weise aus der Welt zu schaffen, dann müsste man die westlichen Großmächte, also USA, Großbritannien und Frankreich, bemühen, die sowohl für die Londoner Verträge als auch für den 2+4-Vertrag hauptverantwortlich waren, dass sie eine Konferenz einberufen mit Deutschland und Griechenland, um darüber zu sprechen. Denn die sind auch in der Verantwortung da.
Auch wenn alle betonen, man müsse die Reparationsfrage, die Entschädigungsfrage von der gegenwärtigen Schuldendebatte mit Griechenland trennen, dann haben viele ja trotzdem die Wahrnehmung, dass das miteinander in Beziehung gesetzt wird. Wie sehen Sie das?
Ja, ökonomisch ist das natürlich, miteinander in Beziehung zu setzen, aber politisch gar nicht. Und ich finde, wenn man eine Lösung findet, dann spielt es ja keine Rolle, wie man dann buchhalterisch vorgeht. Aber von der Sache her sind es zwei ganz verschiedene Dinge. Und man muss sie auch als zwei ganz verschiedene Dinge behandeln.
Haben Sie noch Hoffnung, dass es zu Ihren Lebzeiten zu einer vollständigen Aufarbeitung dieser Kriegsverbrechen kommt?
Ich hoffe immer noch, dass es möglich sein wird, in Deutschland ernsthafte und moralisch verantwortliche Politiker zu finden, die einsehen, dass Deutschland nicht auf ewig mit dieser Leugnung der Vergangenheit vorwärts kommen kann. Es wird für Deutschland ein Befreiungsschlag sein, wenn man endlich einsieht, dass man die Vergangenheit wirklich ernst nehmen muss und gerade in Gesprächen mit Ländern, die von dieser Vergangenheit betroffen waren und sehr gelitten haben, auch ernsthaft darüber sprechen muss. Das hoffe ich noch sehr.
Arnisi heißt dieses Lied der griechischen Sängerin Melina Kana. Das bedeutet Ablehnung oder Verweigerung, hier bezogen auf das Ende einer Beziehung. Der Physiker und Entwicklungshelfer Argyris Sfounduris engagiert sich seit mehreren Jahrzehnten für die Aufarbeitung deutscher Kriegsverbrechen in Griechenland, insbesondere jenes Massakers in seinem griechischen Heimatdorf Distomo, bei dem 218 Menschen ermordet wurden, 30 davon mit dem Namen Sfounduris. Seit Jahren nehmen Sie, Herr Sfounduris, an Tagungen zu diesem Thema teil, halten Reden, schreiben Aufsätze, gehen in Schulen. Ihre Vergangenheit, haben Sie mal gesagt, bleibt Aufgabe. Welche Erfahrungen machen Sie in Gesprächen mit Schülerinnen und Schülern?
Das Zusammentreffen mit Schülerinnen und Schülern ist das Schönste, was ich in meinem Alter überhaupt machen kann. Wobei Alter ist relativ, denn die ersten Begegnungen mit Schülerinnen und Schülern gehen auf das Jahr 1996 zurück, in Distomo selber, mit Schülerinnen und Schülern aus der deutschen Schule Athen. Das ist jetzt 20 Jahre her, letzten Juni, dass eine Klasse von dieser Schule nach Distum am Gedenktag kommt und an den Feierlichkeiten teilnimmt. Und im Anschluss daran ziehen wir uns in das nahe Kloster von Ossius Lucas. Und ich bin da im Gespräch mit diesen Schülern, weil das ist für diese Schüler, vor allem in den ersten Jahren, war das ein großer Schock. Die wussten gar nicht viel davon und wurden da mit dieser Gedenkfeier und mit den Tafeln, mit den vielen Toten konfrontiert, dass sie sich auch sprechen können. Es sind deutsche Schüler, aber auch Schüler und Schülerinnen aus Mischehen. Da gab es also Momente, wo ein Jugendlicher einen deutschen Vater und eine griechische Mutter hat und plötzlich dann große Konflikte kamen, als er hörte, was da in Distomo passiert hat. Das ist also eine sehr wichtige, sehr schwierige Aufgabe, aber auch eine Aufgabe, die ich mit viel Freude angehe.
In Griechenland sympathisiert heute ein großer Teil der Jugend mit der faschistischen goldenen Morgenröte, nicht zuletzt wegen der mangelnden politischen Bildung im Land, das kann man, glaube ich, so sagen. Ist es Ihnen schon passiert, dass Sie Jugendliche vor sich hatten, die diesem rechtsextremen Milieu angehören?
Ganz direkt nicht, aber indirekt schon, weil es gibt auch in Distomo einige, die infiziert worden sind von dieser Ideologie. Das ist eine sehr traurige Angelegenheit und man muss das vor allem historisch verstehen. Die Verantwortlichen in dieser goldenen Morgenröte sind alles Nachkommen von Kollaborateuren oder von Mitarbeitern in der Militärdiktatur in Griechenland. Und zwar, man liest immer wieder darüber, man hört auch davon, aber in der alltäglichen Begegnung von diesen Leuten, die um Anhänger werben, wird das denn die Jugendlichen nicht bewusst. Sobald das bewusst wird, kommen sie dann natürlich auch in eine schwierige Lage und müssen sich das nochmal überlegen. Aber es ist ein Krebsgeschwür. Ich meine, unabhängig davon, welches die Ursachen sind, muss man den richtigen Weg finden, um es zu bekämpfen.
In Deutschland hat die Erinnerungskultur einen hohen Stellenwert. Gerade dieser Tage rund um den Holocaust-Gedenktag gibt es wieder sehr viele Veranstaltungen. In Ihrem Buch äußern Sie aber auch ziemlich deutliche Kritik an so manchem Erinnerungsritual. Welche Form des Erinnerns halten Sie für richtig und was geht Ihnen gegen den Strich?
Wenn ich jetzt in diesen verschiedenen Gedenktagen, die offizielle Gedenktage sind in Deutschland, an die Erinnerungskultur denke, so wie ich es wenigstens erlebe, ist es eher eine Erinnerungskultur, die von oben wirkt. Und bei uns sind die Gedenktage etwas, das von unten erlebt wird. Also vom Volk, von den Betroffenen.
Mit uns meinen Sie jetzt die Griechen?
In Griechenland, ja. Mhm. Ja. Und da sehe ich die wichtigen Unterschiede, dass man nicht eine wirklich erlebte, mit der Seele nachgefühlte Erinnerungskultur pflegt, sondern dass das politisch-intellektuell von oben zelebriert wird.
Aber gibt es in Griechenland Gedenktage, wo man sich an negative Taten des eigenen Volkes erinnert? Das sind doch eher die anderen.
Ja, das ist ein wichtiger.
Als Opfer erinnert oder als Sieger.
Ja, es gibt natürlich schon auch sehr, sehr viele negative, nur wird das nicht so dargestellt. Wenn ich denke zum Beispiel an die große Katastrophe in Kleinasien im Jahr 1922, das wird schon als eine negative Erfahrung. Aber warum die Griechen da verloren haben, das wird nicht immer im Klartext, aber im Geschichtsunterricht wird das schon einem klar, was da geschehen ist und warum. Also eine maßlose Überschätzung der eigenen Möglichkeiten, die es dann eben zur Katastrophe führte. Und das hat Griechenland für die Neuzeit sehr stark geprägt, denn es kamen damals im 22 anderthalb bis 2 Millionen Flüchtlinge von Griechen, die zum Teil seit dem Altertum in Kleinasien lebten und plötzlich wurden sie vertrieben. Gegen Austausch von einigen 10.000 Türken, die noch in Nordgriechenland lebten, das waren schon sehr schmerzhafte Erinnerungen. Wenn man das so ein bisschen, nicht zahlenmäßig, aber vergleichen kann als negative Erinnerung.
Naja, aber da wurden die Griechen vertrieben. Das ist ja nicht eine negative Erinnerung, wir waren Täter.
Und darum, ja, die wurden vertrieben, weil sie natürlich sozusagen die Türkei oder einen großen Teil der jetzigen Türkei und damals war es ja sowieso noch Osmanisches Reich oder das Ende des Osmanischen Reichs erobern wollten. Also befreien, sagte man natürlich damals, ja.
Ja, aber Sie sagten, in Deutschland sei, das war ja Ihre Kritik, die Erinnerungskultur würde eher von oben kommen. Es ist ja eben die Frage, wenn man sich an ein Volk als Täter erinnert, ob das nicht auch tatsächlich von oben kommen muss, weil sich jeder Einzelne davor drückt.
Ja, das ist richtig. Und ich finde, wenn sich jeder Einzelne davon drückt, dann müsste man eben eine andere Möglichkeit finden, als mit 3, 4 Feiertage im Jahr, wo das auf irgendeine Art und Weise in den Kirchen und in gewissen Veranstaltungen und in den Medien zelebriert wird, müsste man versuchen, das nach unten zu bringen, dass man in den Schulen mehr davon erfährt. Ich sehe es ja noch vor 10 Jahren, habe ich immer oft in deutschen Schulen gehört, auch von Lehrern, nicht nur von Schülern, als sie erfuhren, was da in Griechenland passiert ist. Da hast du, in Griechenland waren wir auch. Also, dass die Nazi-Armee Griechenland besetzt hat, das wussten und wissen wahrscheinlich heute auch viele gar nicht.
Was bedeutet Ihnen, Herr Sfundoulis, nach all den Jahren Ihres Engagements noch der Begriff Versöhnung?
Versöhnung ist ein sehr heikler Begriff, wenn es außerhalb von den mitmenschlichen Beziehungen, von den privaten Beziehungen gebraucht wird, ist es meistens ein Missbrauch des Wortes. Wenn man von der Versöhnung zwischen Völkern spricht zum Beispiel und man benutzt das als Schlagwort, um über die tatsächlichen Erlebnisse in der Vergangenheit und wie man damit umgeht in der Gegenwart zu schweigen, dann bringt das niemals eine Versöhnung. Eine Versöhnung müsste als Endziel in einer langen Runde von Gesprächen, von Bemühungen über die tatsächlich traurigen und schwierigen Ereignisse miteinander zu sprechen. Und dann kann man langsam an eine Versöhnungsarbeit kommen und man wird dann auch herausfinden, wie diese Versöhnungsarbeit aussehen könnte.
Herr Sfundoulis, ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute bei uns waren und viel aus Ihrem Leben erzählt haben.
Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute.
Ihnen auch.
Danke.
Trauern um Deutschland heißt das Buch von Ariel Sfundoulis, Reden und Aufsätze eines Überlebenden, erschienen im Verlag Königshausen und Neumann. Am morgigen Holocaust-Gedenktag sind wir dann ab 9 im Gespräch mit dem Pianisten und Musikwissenschaftler Jascha Nemtsov, der sich für die Musik vergessener jüdischer Komponisten stark macht. Und jetzt gleich nach den Nachrichten folgt Andrea Gerg mit dem Literaturmagazin Lesart. Ich bin Britta Bürger und verabschiede mich mit David Crosby, genau dem Crosby, der mit Still and Young berühmt wurde. What's Broken?